nur über seine eigene Expertise auch zu sprechen. Das sehe ich auch ganz oft, dass dann, ja, das machen ja auch viele Freelancer, Freelancerinnen, das verstehe ich auch. Aber ich finde, nur über Tipps zu gehen in der eigenen Branche, das macht einen dann auch ein bisschen austauschbar.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast PR-Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Es geht um alles, was zu der Welt der Public Relations dazugehört. Und die ist so bunt wie ein Karussell auf der Kirmes. Und es geht genauso auf und ab. Mein Name ist Henrike Redeker und ich bin PR-Expertin, Mentorin und systemische Coach. In meinem Podcast möchte ich über PR-Vorurteile aufklären und erklären, was gute PR ausmacht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von PR-Karussell. Ich spreche hier ja immer sehr, sehr gerne mit KollegInnen, um das Thema PR ja aus möglichst vielen Perspektiven zu beleuchten, weil wir sind alle so individuell und haben auch individuelle Bedürfnisse und die Herangehensweisen an PR sind total unterschiedlich. Und deswegen finde ich es immer wichtig, hier nicht nur FreelancerInnen zu Wort kommen zu lassen, die jetzt so ähnlich aufgestellt sind wie ich, sondern auch kleine Agenturen, mittlere Agenturen und auch richtig große Agenturen. Ja, und heute spreche ich auch mit einer Agenturgründerin, mit Natalia Fritz ist heute meine Gästin hier. Und sie ist Founder und CEO von Cleo PR. Und wir kennen uns noch gar nicht so wahnsinnig lange, aber ich würde sagen, es war ein perfect match, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Und die Agentur, was ich total spannend finde, habe ich jetzt auf der Website nochmal nachgeguckt, fokussiert sich auf Öffentlichkeitsarbeit für Unternehmen, die traditionelle Industrien durch Innovation transformieren. Ja, das klingt super, super cool. Ich dachte so, ach Mensch, irgendwie, das kann ich das bei mir nicht irgendwie auch so ein bisschen adaptieren. Aber zu dem, was ich mache, passt es jetzt nicht so richtig. Aber ich bin ganz froh, dass Natalia sich heute die Zeit genommen hat. Wir haben auch schon ein paar kleine Projekte jetzt zusammen angestoßen, was natürlich auch richtig toll ist. Erstmal herzlich willkommen, liebe Natalia.
Hi Henrike, vielen Dank für die Einladung. Es hat mich auch sehr gefreut, dass wir uns ja getroffen haben vor ein paar Monaten und direkt gesagt haben, hey, das ist irgendwie ein Perfect Match. Lass doch auch mal zusammen Projekte machen. Das finde ich immer toll, weil ich denke, es gibt, ja, wenn ich sehe, dass jemand das sehr, sehr gut beherrscht, was er oder sie tut, bin ich da auch immer sehr schnell und sag, komm, lass uns das zusammen machen.
Ja, richtig cool, richtig. Also da kommt auf jeden Fall jetzt noch einiges. Bevor wir jetzt hier in unsere, ja, in die ganzen Fragen, die ich mir überlegt habe, einsteigen, stell dich doch noch mal kurz vor. Mich würde auf jeden Fall interessieren, wie du zur PR gekommen bist. Ich habe gesehen, du hast in Bonn studiert. Ich bin ja Bonnerin. Das,
Ach, witzig, das wusste ich noch gar nicht.
Da verbindet uns auf jeden Fall auch noch was. Genau, wie du zur PR gekommen bist und wie es dann auch zu der Agenturgründung kam.
Ja, also wenn du schon Bonn erwähnst, dann kann ich da auch direkt reinsteigen. Also ich habe internationale Beziehungen studiert in Bonn, in Paris und dann in Hamburg. Und hier bin ich auch gelandet, also dazu gleich noch mehr. Aber ich habe eigentlich immer gedacht, okay, die ganz große Politik, die Institutionen, NGOs, das ist so meine Welt. Und dachte, ich will irgendwie was bewegen. Ich will ja unsere Gesellschaft verändern. Ich war schon immer sehr intrinsisch motiviert, etwas zu bewegen und habe dann gedacht, eigentlich ist so diese ganze politische Welt ja dann das Richtige, vermeintlich. Habe dann auch in viele Sachen reingeschaut, war bei der Bundeszentrale für politische Bildung, war mal beim Auswärtigen Amt und habe aber relativ schnell gemerkt, dass das eigentlich gar nicht das ist, was meinem Naturell entspricht. Also eigentlich bin ich jemand, der gerne anpackt, der gerne Ideen hat, wollte, wie gesagt, Sachen anpacken und bewegen und dann in so einem sehr, sehr großen Rad das, oder einem sehr großen Konstrukt, das kleine Rädchen zu sein, war dann doch etwas, wo ich gemerkt habe, eigentlich fühle ich mich eher ausgebremst und fast schon demotiviert und war so, das ist eigentlich nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. In Bonn ist ja so auch diese ja, dieses ganze politische Umfeld sehr, sehr extrem. Also vielleicht kennst du das auch nur so, man ist ja auch sehr geschichtslastig. Man denkt so, das ist irgendwie, danach streben auch viele Studierende, so, dass sie sagen, hey, das, da will ich dann mal hin. Man hat ja immer so ein Bild vor Augen, wo man nach dem Studium irgendwo landen will. In der Start-up-Welt habe ich mich gar nicht gesehen. Also da, damit hatte ich eigentlich nichts zu tun, auch mit der ganzen Wirtschaftswelt. Und wie gesagt, bin dann, habe dann gemerkt, okay, eigentlich diese Traumvorstellung von irgendwie Öffentlichkeitsarbeit von der NGO, das ist, glaube ich, dann auch eher in der Theorie etwas, wo ich mich dann sehe und bin per Zufall in einem Startup gelandet. Also eine sehr gute Freundin von mir, Eva Neugebauer, die hatte die Idee für Frische Post. Das war so ein E-Food-Startup 2014. Kam sie mit der Idee auf mich zu und meinte, hey, Juliane und ich, ihre damalige Co-Gründerin, wir haben da eine Idee, wir wollen da was verändern. Es braucht eigentlich Hilfe für landwirtschaftliche Betriebe, dass die ihre Lebensmittel ein bisschen ja, einfacher, schneller direkt vermarkten können und da konkurrenzfähig bleiben. Und gerade regionale ErzeugerInnen mit zum Teil Bio-Siegel oder einer sehr nachhaltigen Landwirtschaft, die haben es immer schwerer. Und das hat mich total gecatcht, obwohl das ja gar nicht so meine Welt war. Aber ich habe gesehen, okay, ja, da ticken Menschen genauso wie ich und sagen, hey, es gibt eigentlich viel zu verändern. Und die machen das zwar gerade so im vermeintlich Kleinen, aber das hat mich direkt inspiriert und habe gesagt, okay, da kann ich ja jetzt mal direkt loslegen. Und wir können das ja mal machen. Und sie meinte, wir brauchen jemanden, der irgendwie Marketing versteht. Und wir sind beides BWLerinnen. Wir haben das, ne? Die eine war eher so im Thema Logistik. Jule war immer so in Richtung, ja, Produkt und kommt selbst vom landwirtschaftlichen Betrieb und wollte da die ganzen Produkte sourcen. Und die waren aber, wir brauchen irgendwen, der das mal erklärt, was wir da tun. Willst du uns nicht helfen? Und dann war ich so einer Zwischenphase im Leben, war so, ach, wieso nicht, mach da mal mit und schau mir das mal an und ich helfe euch da mal beim Aufbau und dann gehe ich wieder weiter. Daraus wurden dann so 2,5 Jahre von meinem vermeintlichen Ich helfe mal mit. Und ja, ich war dann quasi dritte Co-Gründerin von Frische Post und habe da Marketing und PR verantwortet. Damals, um total fair zu sein, für mich war PR gar nicht Öffentlichkeitsarbeit. Also für mich war dieses politische und ne, so auch eher so Lobbying oder ja, Beziehungen aufbauen, das war gar nicht so, da hatte ich gar nicht unter PR verbucht. Ja, Jule und Eva mit ihrem WHU-Mindset waren so, du machst mal Marketing PR und dann gucken wir mal. Ich so, ja, okay. Dann schaue ich mir mal an, was das überhaupt ist. Und bin eher so ein Learning by Doing Mensch und habe gesehen, okay, das macht mir super viel Spaß. Am Ende ist das nicht weit weg von dem, wo ich herkomme, nur halt für ein ganz anderes Feld. Und aber eigentlich dieser Blick auf Dinge, der eben vielleicht gar nicht so nur aus der Wirtschaftlichkeit kommt, sondern aus einem Storytelling, aus einem, was bewegt eigentlich Menschen, was ist irgendwie gesellschaftlich gerade relevant. Das war ein Blick, der, glaube ich, auch Frische Post sehr geholfen hat, dass das eben ein Thema wurde, was nicht nur, hey, Startup, wir wollen irgendwie Geld machen und Paid Ads, sondern so, okay, die haben hier eine Mission. Und was sie ja auch hatten, aber das auch mal rüberzubringen, das fiel mir sehr, sehr leicht und hat mich total motiviert. Und dann haben wir das sehr schnell, relativ groß aufgebaut und auch aus Hamburg, ja, über Hamburg hinaus in verschiedene Städte gebracht und auch medial sehr, sehr national.
Ich erinnere das noch, das war,
Ja.
ja.
Ja, lustig, ja. Es ist in Hamburg, glaube ich, einfach auf jeden Fall ein Thema gewesen. Dann halt Berlin, München und Frankfurt und so. Naja, aber um zurückzukommen, es ist so, dass ich gesehen habe, okay, eigentlich ist diese ganze Startup-Welt, da macht eigentlich niemand richtig PR oder keiner hat verstanden, was das eigentlich auch für einen Mehrwert hat. Also du musst dir vorstellen, 15, 16 war ja so die Hochzeit von Influencer-Marketing, von Paid-Ads, Meta, damals, ne, Facebook, Insta-Ads, SEO und so. Da sind ja auch sehr viele Startups ja mit groß geworden. Also es macht ja auch Sinn, sich da auch verschiedene Channels zu fokussieren, die für einen gut funktionieren. Aber gerade so Impact-Unternehmen, für die war das eigentlich nicht die richtige Plattform, mit einer schnellen Ad jemanden zur Conversion zu bringen, weil das war ja nicht das Thema. Die meisten, weshalb die unser Produkt gekauft haben, wollten es unterstützen oder fanden es gut, was wir machen, wieso wir es machen. Und das schaffst du eigentlich nicht über eine Ad. Und deswegen haben wir eigentlich über PR sehr, sehr, sehr viele Kundinnen und Kunden gewonnen. Und es war dann am Ende doch ein Sales-Channel. Was ja viele, also ich glaube, das können wir auch nochmal diskutieren in unserer Branche. Ich finde auch diese Trennung von Marketing PR per se gut, ja. Das sollte auch nicht zu sehr vermischt werden, aber es wäre, glaube ich, also zumindest bei unserem Portfolio, ja, schwierig zu argumentieren, dass das alle machen, ohne dass es irgendwann mal einen Sales-Effekt haben sollte. Also irgendwie muss das auch
Ja,
sich
gar nicht, ist
finden.
ja gar
Es muss
nicht mehr so,
irgendwie, genau, es muss ja irgendwo, ja, die richtigen Leute erreichen, die am Ende auch dein Produkt kaufen wollen. Also davon bin ich überzeugt. Und das habe ich gemerkt, dass das bei Frische Post sehr, sehr gut funktioniert. Und vor allem auch die Leute anspricht, die dann auch langfristig dein Produkt gut finden, die dann auch das weiterempfehlen. Dann kommt so ein Word-of-Mouth-Effekt. Und die wirklich so Bestandskunden bleiben und nicht einfach nur wegen eines Gutscheins einkaufen und dann wieder weg sind. Und das habe ich gerade bei Frische Post gemerkt. War aber schon immer jemand, der gesagt hat, okay, das will ich eigentlich. Ich will das großflächiger machen, ich will das für mehr Themen machen. Und wir haben das jetzt für Frische Post geschafft, das ist gut, aber ich würde das eigentlich gern so skalieren und eigentlich das Wissen, was ich mir jetzt angeeignet habe, anderen weitergeben. habe aber auch da nach 2,5 Jahren gesehen, okay, das war jetzt Learning by Doing, das hat jetzt irgendwie gut geklappt, wir hatten Momentum, das ist gut, mir macht das Spaß. Ich will es aber auch nochmal von der Pike richtig lernen. Deswegen bin ich auf die Agenturseite gewechselt, dann zu Hoschkuhn Konsorten, Hamburger Agentur, Inhaber geführt, sehr seniorig aufgestellt. Die haben gefühlt nach 20 Jahren alles schon mal gesehen und das fand ich total gut, weil ich war in allen möglichen Projekten mit dabei, von Krisen-PR, M&A-Deals, Finanzkommunikation, also auch sehr corporate-lastig. Was ja eigentlich so, wo du auch Handwerk brauchst, ja, wo du das alles auch mal gesehen haben musst und gemanagt haben musst. Und da, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Schule und ich habe mich immer schnell in alle Projekte mit reingeworfen, wo ich wusste, okay, da kann ich jetzt was Neues lernen. Ich kann es zwar vielleicht noch nicht, aber ich will da mit rein, ich will es mal sehen. Und so hatte ich so nach 5, 6 Jahren eigentlich eine echt gute Basis von allem mal gesehen zu haben. Wir haben auch Leistungspair gemacht, wir haben Influencer gemacht. Also schon so ein bisschen Full Service. Und dann habe ich vor 3 Jahren gesagt, okay, eigentlich mir macht Gründen total viel Spaß. Ich habe mir immer auch bei meiner alten Agentur so versucht, so die Gründerinnen und Gründer zu schnappen, also eher die Startups als jetzt per se Mittelstand oder Konzerne, weil ich immer gesagt habe, okay, da kann ich ja auch in der Beratung den meisten Mehrwert bieten und finde einfach diese Landschaft total spannend. Und habe dann gesagt, ich will aber eigentlich nur noch das machen, ich will auch nur noch die Themen machen, die ich wirklich unterstützenswert finde und da auch keine Kompromisse machen. Und habe dann vor 3 Jahren Cleo gegründet, meine eigene Agentur, die eigentlich diese beiden Welten verbindet, also diese Startup-Welt, aus der ich eigentlich dann komme, mit der Agenturwelt. Und wir haben gesagt, wir machen das, ja, PR for Disruptors nennen wir es, also wirklich für disruptive Modelle, für die ich bei jedem einzelnen Thema, was wir haben, eine absolute Leidenschaft für habe und sage, hey, die brauchen eigentlich mal eine größere Aufmerksamkeit, stärkere Stimme da draußen. Es muss klarer werden, dass es Alternativen gibt für gewisse Industrien, die einfach dann auch zum Teil schon die Jahre gekommen sind.
Ja,
Genau.
klingt total super. Du hast jetzt gerade schon gesagt, PR für Disruptors, finde ich auch einen super, super coolen Slogan. Sag doch einmal ganz genau, was eure Stärken sind und wie seid ihr genau aufgestellt, weil du bist ja auch relativ schnell jetzt in den 3 Jahren gewachsen mit der Agentur.
Ja, genau. Also wir sind jetzt 10 Mitarbeiterinnen hier in Hamburg. Wir haben auch ein Netzwerk eben aus Freelancerinnen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben es ja eben angesprochen, wir machen jetzt ein Projekt zusammen. Und da habe ich so die echt sehr, sehr guten Leute, die ich für mich so in der Branche identifiziert habe, auch relativ schnell versucht, in unser Netzwerk zu bekommen. Und das ist von René, der Marketing-Experte ist, Sonja, die macht viel Lifestyle. Also mir da auch Leute zu suchen, bei denen ich weiß, die machen in ihrer Sphäre einen sehr, sehr, sehr guten Job. Und ja, auch eine Fotografin mit dabei, ein Grafiker mit dabei. Also so, wir sind 10 Menschen Kernthemen und versuchen so für die verschiedenen Themen uns da Experten, Expertinnen mit reinzunehmen. Ja, und was sind unsere Stärken? Also ja, ich glaube, diese Start-up-Mentalität ist etwas, was total wichtig ist, auch in Gesprächen mit Kunden und Kundinnen, weil die natürlich, das muss man leider auch zu unserer Branche sagen. Ich glaube, deswegen, also deswegen finde ich deinen Podcast toll, weil du auch aufzeigst, hey, gibt gute Leute, die machen gute Sachen, die sind Expertinnen, Expertinnen für ihre Themen. Die sehen das auch, bringen das auch in eine Neuzeit, ja. Deswegen also total gut, dass du das hier mit deinem Format machst, weil es gibt auch so das Klischee von einer Agentur, ist intransparent, ich weiß gar nicht, was die genau macht, ich weiß nicht, was die da abrechnet, ich verstehe es nicht, die sind irgendwie oldschool, die haben jetzt 6 Monate gearbeitet und ich sehe kein Ergebnis, die haben uns jetzt hier eine riesen Strategie verkauft und eigentlich bin ich in 3 Monaten an einem anderen Punkt. Also diese ganzen Themen, die eigentlich Startups bewegen. Ich habe selbst bei Frische Post schon mal mit einer Agentur zusammengearbeitet und habe da auch Sachen gesehen, die ich gut fand und Sachen, die ich anders machen wollte. Und dieses, ich verstehe, meine ich sehr, sehr gut, was ein Gründerin und Gründer von einer Agentur erwartet. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch radikal anders machen, zu sagen, okay, wir verstehen, ihr seid gerade im Launch-Prozess. Ihr könnt mir nicht sagen, was in 12 Monaten im Redaktionsplan stehen soll. Das ist aber auch nicht das, was wir dir verkaufen. Also du brauchst keinen Redaktionsplan. Lass uns einfach mal loslegen. Also wir überlegen uns, was ist so deine Kerngeschichte, was sind deine Botschaften, wer spricht von euch, ja? Und dann bleiben wir dabei und dann legen wir auch los. Das heißt, wir machen das sehr schlank im Onboarding. Wir sind sehr, also Teil des Teams, würde ich fast sagen. Ich meine, die meisten Teams, mit denen wir arbeiten, sind selbst klein oder sind gerade vielleicht so 100 Personen. Klar, wir arbeiten mittlerweile auch für Emma, die haben 1200. Also wir entwickeln ja auch viele Startups mit. Im besten Fall werden das Scale-ups, ja. Aber ich sag mal so, am Anfang wollen die ja auch jemanden, dem sie das halt geben können, dem sie vertrauen. und der Teil des Teams ist und sagt, hey, so würde ich es machen, so würde ich es nicht machen. Also wir sind ehrlich, wir geben da nochmal Feedback, was vielleicht, was nicht wirklich verkauft, auch von unserer Seite, wo wir sagen, das macht für euch einfach gerade keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, dass wir jetzt schon Produkt-PR machen, weil das Produkt nicht fertig ist. Es macht keinen Sinn, dass wir einen riesen Strategie-Workshop machen, wenn ihr mir in einer dreiminütigen Session erklären könnt, was ihr macht. Es passt. So. Manchmal passt es nicht, da muss man dann nochmal ran, ja? Aber wir sind sehr hands-on also wir verkaufen nichts, was jemand nicht braucht. Ich glaube, das klingt so einfach, aber wir haben auch deswegen nicht, wir sind zwar vermeintlich schnell gewachsen, aber wir sind auch nicht so ein exorbitant großes Team, dass ich jetzt sagen müsste, ach, das müssen wir jetzt aber irgendwie machen, sondern wir bieten diese Dienstleistungen an, die für dieses Thema, für dieses Startup gerade sinnvoll sind,
Ja.
auch in einem Budget, was verkraftbar ist, wo die sagen, okay, das ist jetzt, wir setzen es nicht nur auf diese Karte, sondern es ist halt eine Säule und wir beraten aus dieser eigenen Erfahrung, die ich habe, sehr nah am Team und an dem, was es halt wirklich braucht. So. Ich
Ja.
glaube, das ist etwas, das sind wir bestimmt nicht die Einzigen, aber es sind auf jeden Fall unsere Stärken.
Ja, ich kann das total nachvollziehen. Dieses, ja, erstmal verkaufen wir einen Workshop-Tag, ne, da reisen wir dann mit 5 Personen an, so, ne? Das kenne ich natürlich auch alles und finde die Herangehensweise, die du jetzt gerade beschrieben hast, natürlich super wertvoll, auch gerade für die Branche, in der ihr euch bewegt, ne? Das ist total gut und ich finde, dass ihr als Agentur seid total stark sichtbar. Also ich empfinde, also ich nehme es so wahr, dass ihr das selbst auch gut könnt, was ja immer ein super Zeichen ist, weil ich finde, wenn man irgendwie das für sich selbst nicht machen kann, was man anbietet, dann, also man ist irgendwie selbst das beste Aushängeschild. Ich finde, ihr teilt jetzt nicht nur eure Erfolge gut, sondern ihr nehmt ja auch die Menschen, die euch wahrnehmen sollten, ganz gut mit durch den Alltag. Jetzt gar nicht nur auf Instagram, sondern ich habe das Gefühl, da sieht man halt dann den Kanal, wo es ausgespielt wird. Aber generell finde ich die Sichtbarkeit, die ihr als Agentur habt, finde ich wahnsinnig stark. Also erstmal Kompliment an der Stelle.
Danke.
Aber ich würde gerne wissen, wie ihr das schafft, ne? Weil ich denke jetzt natürlich so an die großen Werbeagenturen, ne? Die dann, ah ja, wir haben das geschafft, das geschafft, das geschafft, ne? Klopfen uns alle gegenseitig auf die Schulter und hier, das ist der hunderttausendste Lion, den wir jetzt irgendwie eingesagt haben. Ja, alle wissen, was ich meine, glaube ich. Aber wie macht ihr das? Ist das was so gewachsen ist oder steckt da mehr dahinter? Was kannst du da teilen?
Ja, erstmal spannend, dass du das so wahrnimmst, weil das kennst du ja vielleicht selbst auch. Man denkt ja auch immer, oh, da müsste ich eigentlich viel mehr machen. Also
Ja.
wir sind da immer auch so, dass wir denken, ach, hätten wir nur die Kapazitäten, da ein eigenes internes Team draufzusetzen, dann hätten wir viele Ideen, da noch mehr zu machen. Aber ja, wie gesagt, man muss ja auch immer schauen, was schafft man so im Alltag noch. Und schön, dass das trotzdem schon reicht, dass man da auch wahrgenommen wird. Tatsächlich kriege ich das Feedback oft und das ist dann manchmal auch so vielleicht Selbstwahrnehmung versus Fremdwahrnehmung. Aber ja, wie du schon gesagt hast, was ich eigentlich spannend finde, immer bei anderen, und das ist ja, glaube ich, auch so Teil von PR, mal zu gucken, was sind so Best Cases und was findet man einfach wirklich gut. Also ich denke immer ganz oft an die Menschen und gar nicht so sehr an Algorithmus, an,
Ja.
ach, irgendwie brauche ich da jetzt, was weiß ich, muss ich mir jetzt Follower in irgendwie über Paid Ads reinholen, damit das irgendwie auch, ne, also damit da möglichst viele Zahlen stehen und so. Ich denke mir immer, ja, also wir müssen gerade heutzutage immer mehr schauen, dass wir menschlich bleiben und dass wir auch Inhalte zeigen, die Menschen, also die echten Menschen irgendwie interessieren. Und das ist ja bei mir selbst oft auch eben dieses hinter die Kulissen blicken, so einen Alltag von jemandem mitverfolgen. Ich finde, es wird auch selten gezeigt, wie ist denn so ein Agenturalltag? Also, das ist auch nicht nur, wir hüpfen auf Events rum, das machen wir viel auch, aber wir sind auch viel im Büro, wir machen viele coole Aktionen, wir sind auch einfach als Team mal zusammen und das ist ja hoffentlich etwas, oder das ist ja das, was du auch gerade beschrieben hast, so, da kriegt man einfach mal so einen Alltag mit und auch für potenzielle MitarbeiterInnen ist das, glaube ich, spannend. Also das kriegen wir auch immer wieder in Bewerbungsgesprächen mit, dass auch da oft das Feedback kommt, ja, ihr seid ja so und so und ihr macht das und das und das finde ich cool. Und dann kriege ich immer so einen Aha-Effekt von so, ach ja, gut, ja. Also klar,
Ja.
ihr kriegt das mit, ne? Und das finde ich einfach wichtig. Und da sind wir auch Thema Transparenz. Wir sind da so, wie wir halt sind. Und ich glaube, das ist für die Leute, die es interessiert, gut. Ja, es ist auch,
Ja.
wir sind alle noch in unserer irgendwie Nische. Aber das ist auch okay, weil ich will ja irgendwie sowohl unser Team, was wir haben hier, motivieren, als auch potenziell neue Teammitglieder, aber auch Kunden und Kunden. Also lustigerweise ist es ja so, dass du bei Instagram auch viel immer siehst, so wer schaut deine Stories, wer liked das. Und das sind eigentlich auch ganz viele unserer Kundinnen und Kunden. Das finde ich total spannend,
Ja,
die
super.
einfach auch selber so es spannend finden, für wen wir noch
Ja.
arbeiten, die auch da zum Teil in Dungeon Fix so Synergien ansprechen, so hey, ihr habt jetzt den und den, das ist doch cool, da können wir mal was zusammen machen. Also für mich ist auch das Cleo-Portfolio eine Community, die sagt so hey, wir sind ja alle sehr, also wir verfolgen ähnliche Ziele, zwar in unterschiedlichen Branchen, aber das ist etwas, wo auch ganz viele Kooperationen entstehen und so Menschen sehen, okay, Cleo vereint halt unter dem Dach Leute mit so einer Haltung, die das und das Thema irgendwie neu denken und das ist, die bilden selber eine Art von Community. Also ich glaube, das ist etwas, was unseren Content auszeichnet. Und wie du sagst, ich bin weniger unterwegs auf so Award-Jagd oder auch in diesem ganzen
Ja.
PR-Universum. Das hatten wir ja auch mal bei unserem Spaziergang besprochen. Also wir haben zwar, wie gesagt, FreelancerInnen bei uns im Boot, aber das sind alles Leute, die ich wegen ihrer Arbeit schätze und nicht, weil sie auf irgendwelchen PR-Netzwerk-Events rumgehüpft sind. Weißt du, also es ist eher so dieses,
Ja.
ja, was machst du denn? Also für mich werden auch viel sichtbar über
Ja.
die Themen, die sie halt machen, über die dann doch Erfolge, ne, oder irgendwie Events, die sie organisieren und die sehe ich und dann nehme ich das wahr. Also es geht mir immer mehr um so, also weniger sprechen, sondern so die Taten sprechen dann für sich. Und das sehen wir,
Ja.
das versuchen wir auch, dass wir auch, also wir teilen natürlich schon Ergebnisse, aber im Sinne von nicht tollen Auszeichnungen, sondern so, hey, das ist eigentlich für jetzt eine Barrabee-Kundin, Handelsblatt, eine Seite, es ist irgendwie toll, so, die freut das, uns freut das, darüber sprechen wir auch gerne. So, aber es ist dann ja auch Handfestes, was
Ja.
man dann auch irgendwie in seiner Arbeit als Ergebnis hatte. Und das, darüber spreche ich auch gerne und spreche auch gerne über eben die anderen Unternehmen, die wir betreuen. Ich glaube, das ist auch etwas, vielleicht auch als Tipp, wenn man so das Gefühl hat, oh, ich muss jetzt schon wieder Content herbekommen. Und ich finde, nur über sich selbst zu sprechen, ist ja auch manchmal anstrengend und da irgendwie Themen zu finden, die man da die ganze Zeit bespielen kann. Mir fällt das deutlich leichter, über andere zu reden, ist ja auch Teil unseres Jobs. Aber dann auf Social
Ja.
Media, ich meine, wenn die erfolgreich sind, sind wir auch erfolgreich, weil wir haben irgendwie dazu beigetragen. Also da auch, deswegen sage ich, wir können noch viel mehr machen, weil dadurch kommt der Content eigentlich automatisch rein. Ne? Also wir haben so, so viele Clippings und Interviews und sonst was, die wir platzieren, Events, die wir organisieren. Also darüber würde sich schon die Woche füllen. Du musst das irgendwie noch verarbeitet bekommen. Deswegen kriegen wir das auch nicht immer hin, einfach aus Kapazitätsgründen. Aber das macht es leichter, finde ich, als ja, nur über seine eigene Expertise auch zu sprechen. Das sehe ich auch ganz oft, dass dann, ja, das machen ja auch viele Freelancerinnen, das verstehe ich auch. Aber ich finde, nur über Tipps zu gehen in der eigenen Branche, das macht einen dann auch ein bisschen austauschbar. Ne? Weil das könnten auch andere machen. So in unseren Alltag kann halt keiner kopieren. Und das ist das, was uns
Ja.
individuell auszeichnet und was dann die Leute, glaube ich, auch langfristig an einen binden und die auch Lust haben, einem langfristig zu folgen. Weil sonst, wenn du immer nur die gleichen PR-Tipps ausgespielt bekommst, dann kann ich die auch bei jemand anderem bekommen. Und bei uns kriegst du halt das, was wir machen.
Ja, und vor allem muss man ja auch ganz klar sagen, dass sich durch das ganze KI-Thema da auch wahnsinnig viel geändert hat, ne? Also
Absolut.
das hatte ich letztens auch in einem Gespräch, ne, da, was ich jetzt zum Beispiel vor 2 Jahren oder so gepostet habe, genau das würde jetzt vielleicht auch von mir mit verwendet, würde die KI jetzt ausspucken. Aber was ist das, was ich persönlich mit reinstecken kann, ne? Also, das ist, glaube ich, also wahnsinnig spannend. Und klar, jetzt sagen vielleicht einige sehr gut, aber ich habe jetzt nicht so viele Events, ich habe nicht dies, ich habe nicht das, ne? Wie mache ich das? Aber du hast es ja gerade schon gesagt, ne? Der Alltag, ne? Also auch zu zeigen, wir sitzen halt auch im Büro, ja, und wir sitzen lange vorm Computer und wir, ne, kümmern uns da um unsere E-Mails oder um Texte oder was auch immer, was man macht. Das ist schon, ja, das gibt halt so ein sehr realistisches Bild einfach von der Arbeit wieder. Und das finde ich, hat sich auch total geändert, weil ehrlich gesagt, vor 5 bis 10 Jahren war es halt noch wichtig, wo du rumspringst, ne, was du eben gesagt hast. Ja, das war das, okay, sie ist da, sie ist da, sie ist da. Die hat was zu sagen. Das hat sich halt einfach total geändert. Aber kommen wir nochmal auf die Agenturen, auf euren Standort zurück. Das war ja auch ein Thema, was wir bei unserem ersten Treffen so ein bisschen ja angerissen haben, würde ich jetzt mal sagen. Ich war ja auch lange in Hamburg in einer Agentur und ich finde, das hat mir persönlich wahnsinnig viel Sicherheit gegeben, weil klar, das Agenturbusiness in Hamburg ist natürlich ein ganz anderes als in anderen Städten. Ich finde, Hamburg ist für mich so die Agenturstadt, ja, so dieser Ursprung, ja, da sind irgendwie auch ja, waren früher auch die großen Werbeagenturen, es sind natürlich auch die großen Verlagshäuser da gewesen, muss man ja inzwischen sagen, ja, aber trotzdem war es ja so ein, sage ich mal, Medienhochburg einfach, ne? Und auch jetzt bin ich auch schon 15 Jahre in Berlin. Trotzdem gibt mir das immer noch so eine totale Sicherheit, ne? Dass ich dieses Hamburg, große Agentur, was du vorhin auch gesagt hast, ne? Dass man das irgendwie, dass man in so einem großen Schiff irgendwie mitgefahren ist und alle möglichen Themen irgendwie mit abgreifen konnte. Erzähl mal kurz der Standort Hamburg. Wie ist das für dich und was würdest du vielleicht sagen? Ach, das ist irgendwie doch Berlin cooler oder München wäre besser oder.
Ja, also das,
Oder eigentlich ganz egal, wo
ja,
man
das ist
ist.
interessant, weil ich tue mich ja immer so ein bisschen schwer mit dem Establishment. Also eigentlich dieses, wir sind in Hamburg und das ist eine Agenturstadt und hier sind ja alle Agenturen, ist jetzt für mich per se kein Grund gewesen zu sagen, jetzt muss ich auch hier hin. Eher im Gegenteil. Also da bin ich so auch selbst so disruptiv und denke so, ich will aber eigentlich gar nicht in diese ganzen 2000er Agenturen reingeworfen werden. Die haben alle irgendwo ihren guten Job gemacht oder machen den noch. Ich will das gar nicht werten, aber ich bin ja komme aus einer anderen Welt und mit einem anderen Mindset und ich gucke auch nicht so viel auf andere Agenturen. Deswegen, das war jetzt nicht der Grund. Der Grund war tatsächlich für mich persönlich, bin dann nach Frische Post, irgendwo habe ich mich in die Stadt verliebt. Also das ist dann doch ein Hamburg-Thema, aber für mich ist das eine super lebenswerte Stadt. Ich kann mir keinen anderen Ort für mich jetzt vorstellen und das ist dann auch auf Agenturseite schon spannend, weil wird ganz viele Talente ansprechen aus ganz Deutschland tatsächlich. Also wir haben gerade wieder drei Kolleginnen eingestellt, die aus drei verschiedenen Städten kamen. Also keine war bisher in Hamburg. Die haben sich aber bei uns beworben, weil sie Cleo cool fanden, aber auch, weil sie gesagt haben, ich wollte auch schon mal nach Hamburg. Und das ist eigentlich ein ganz
Oh ja.
guter Punkt, weil wir total wenig Fluktuation im Team haben und eher, dass ganz, ganz viele, ja, Talente aus ganz Deutschland, sogar aus der Schweiz anzieht, weil die sagen, okay, dann kann ich ja in Hamburg leben, wenn ich wirklich arbeite. Also ich merke so dieses, dass die Stadt so lebenswert ist, ist ja nicht nur mir aufgefallen, sondern auch vielen, die bei uns arbeiten. Und dann funktioniert bei uns auch dieses Office-Thema, weil man kann Homeoffice machen, wie man möchte, ja. Wir sind super flexibel, was Arbeitszeiten und sowas angeht. Aber da bin ich dann doch ein bisschen oldschool. Ich habe gesagt, ich will schon einen Ort schaffen. Also ich will eine Agentur, gerade ich bin ja so ein bisschen Post-Corona-Agentur und dann 2 Jahre im Corona-Homeoffice habe ich selbst einen Rappel bekommen. Gesagt, ich brauche jetzt ein Office. Also selbst in den ersten Monaten, wo ich noch alleine war, war ich so, ich miete mir jetzt ein 40 Quadratmeter Office, war nicht groß, aber eigentlich hätte ich mir auch einen Tisch irgendwo mieten können, ne? Oder in irgendeinem Coworking. Und ich so, nein, ich möchte jetzt irgendwie meine eigenen vier Wände. Ich möchte jetzt irgendwo einen Ort schaffen, wo ich im Team arbeiten kann. Ich bin einfach jemand, der super gerne mit irgendwie Leuten Mittag isst, einen Kaffee trinkt, sich spontan über den Schreibtisch unterhält, einfach mal ein spontanes Meeting-Einberuf mitbekommt, was bei den anderen los ist, um zu denken, okay, da könnte ich ja noch das und das Thema irgendwie mit platzieren, der anderen. Also ich liebe das und das ist aber auch, das muss man halt wollen. Also wir sind keine Remote-First-Company, die sagt, wir sitzen alle und dann wählen wir uns ein, sondern wir haben uns schon sehr darauf fokussiert, wir wollen ein tolles Office schaffen, in das man Lust hat hinzukommen. Deswegen haben wir sehr viel investiert. Auch jetzt mittlerweile sind wir auf 420 Quadratmetern. Ne? Also wir haben trotzdem für 10 Leute viel Platz. Ne? Wir haben ja irgendwie eine große Küche, man kann da irgendwie mit einkochen und Zeit verbringen. Wir sind halt in Hamburg, in Altona. Also es ist irgendwie, es macht Spaß, hier hinzukommen. Zumindest ja uns die alle irgendwie hier hinkommen. Und das geht halt nur, wenn du in der Stadt bist, ob die Leute Bock haben und wo du halt gute Leute hinziehen kannst. Also für mich ist das eher das Thema als die Agenturlandschaft an sich. Und wie du sagst, auch diese Medienlandschaft, das war noch so, als ich früher bei Höschke war und da konntest du noch zu Gruner und hast dann noch eine Redaktionstour gemacht. Und das war alles sehr praktisch, ne? Aber ganz ehrlich, das wird auch irgendwie immer weniger, leider. Und ja, was du zu Berlin sagst, so oft wie ich in Berlin bin auf Events, da bin ich in der Woche noch mehr Events als hier im ganzen Jahr. Also Hamburg hinkt auch so ein bisschen hinterher, was so Netzwerk und Event angeht. Da seid ihr uns in Berlin auf jeden Fall meilenweit voraus. Und die Kombi finde ich aber auch ganz gut, weil in 2 Stunden bist du mit dem Zug da. Also ich bin auch oft in Berlin und das ist auch gut so. Und ich mag das total gerne. Und da sind ja auch viele Startups, die wir betreuen, das macht schon Sinn. Aber so dieser Rückzugsort hier, irgendwie einen Alltag zu haben, finde ich total schön.
Ja, finde ich auch total super, wenn man so einen Rückzugsort hat. Ich hatte auch in der Selbstständigkeit immer ein Büro. Jetzt durch die Babypause habe ich das pausiert, aber ja, freue mich auch wieder im Büro zu sitzen und genau das, was du beschrieben hast, ne, dieses einfach mal kurz, hey, hast du Bock, was zum Essen zu holen gehen? Hast du Bock, was zu kochen? Hast du gut, je nachdem, wie das Büro aufgestellt ist, oder einfach nur mal so der Satz über den Laptop hinweg, ne? Oder dieses, wenn man irgendwie eine E-Mail bekommen hat, wo man irgendwie denkt, so, ach, einmal kurz sagen, so, oh Mann, ne? Und man kriegt eine Reaktion, ne? Und ist nicht allein. Ich finde das auch super wichtig. Ich wäre auch ehrlich gesagt eher der Bürotyp, glaube ich, als nur im Homeoffice zu sitzen, ne? Oder dann halt irgendwo, wo halt Menschen sind, ne? Das würde ich mir dann, glaube ich, auch suchen. Das hast du ja gerade erzählt von 40 auf 420, habe ich das richtig verstanden? Quadratmeter. Das ist sehr, 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 sehr groß gewachsen. Auch, ne, von der Größe einfach Quadratmeterzahl der Agenturfläche, aber auch vom Portfolio, was ihr betreut. Trotzdem einfach krass mutig, eine Agentur zu gründen, ja? Weil im Moment ist irgendwie auch so, finde ich, habe ich das Gefühl, so eher der Trend, dass so die in Agenturen sind und ein gewisses Level erreicht haben, dass die eher rausgehen und als Freelancer weiterarbeiten und lieber so dieses, ja, keine Verantwortung, nicht, ne, nicht dafür sorgen, es muss immer was reinkommen, weil ich habe ja Menschen, die ich irgendwie, für die ich verantwortlich bin. Also eher so ein bisschen so der umgekehrte Trend. Aber wieso war das für dich wichtig und wieso, ja, und wie groß wollt ihr noch werden? Wo soll es hingehen? Wo geht die
Oh
Reise
Gott,
hin?
ja, das ist eine gute Frage, aber vielleicht zur ersten Frage. Ja, wieso überhaupt? Ich glaube, das ist dieses, was mich ja so auszeichnet, ist dieser Impact, und ich will möglichst viel Impact generieren. Und da wusste ich eigentlich von Anfang an, also es ist immer noch ein Zeit gegen Geld-Business, ja. Also ich bin irgendwann am Limit. Und ich kann dann vielleicht 3, 4, 5, 6 Themen, 7, wie auch immer, wie groß die Accounts sind, betreuen, und dann komme ich an mein Limit. Und das war mir von Anfang an klar. Deswegen habe ich auch von Anfang an gesagt, ich nenne das nicht, ich habe direkt eine UG gegründet, ich wollte direkt in Richtung GmbH, ne? Ich wollte direkt eine Agentur gründen, die auch nichts mit meinem Namen zu tun hat. Ich wollte, also das war mir von Anfang an klar, das war auch nichts, wo ich jetzt reingewachsen bin, sondern ich habe sofort gesagt, also Impact schaffe ich ja nur, wenn ich halt möglichst viele Themen betreuen kann, und da komme ich selbst an mein Limit. Das heißt, ich werde irgendwann Mitarbeiter, Mitarbeiterin brauchen, und eher früher als später. Das war ein Grund. Der zweite Grund war wirklich dieses Corona-Thema. Also ich war zwar als Angestellte in einer Agentur während Corona im Homeoffice, aber das hatte einem ja so ein bisschen dieses Freelancerinnen-Feeling gegeben, ne? Dass ich da alleine am Schreibtisch hocke. Und das hat, also das ist einfach nicht mein Ding. Also das motiviert mich einfach nicht genug. Und das war einfach so was, ich will Leute um mich rum haben, und wenn ich mich selbstständig machen will, muss ich mir die Leute ja selber um mich selbst suchen. Deswegen auch einfach so als Typ. Ich bin einfach nicht der Typ, der gerne alleine im Homeoffice sitzt und hab gerne Menschen um mich rum. Und ja, und Thema, wie groß soll es werden? Das ist wirklich eine Debatte, da können wir, glaube ich, stundenlang zu sprechen. Da habe ich auch noch nicht mein, ja, ein richtiges Szenario vor Augen. Also ich glaube, dass wir auf 20 auf jeden Fall hochwachsen. Dann wären wir so eine, ja, davon gibt es ja viele, sage ich mal, ne? So eine Agentur, die irgendwie mit 20 Leuten viele Themen abarbeiten kann und da auch irgendwelche Units schon reinbauen kann und so weiter. Ich glaube, das ist ein sehr erreichbares, realistisches Szenario. Alles andere darüber hinaus ist halt eine andere Unternehmensstruktur. Und da bin ich gerade noch gar nicht sicher, ob ich das möchte oder nicht. Gleichzeitig, und glaube, da hatten wir auch zugesprochen, mich juckt es immer so ein bisschen unter den Fingern auch. Also es ist vielleicht diese Start-up-Mentalität zu zeigen, dass das auch geht. Und da habe ich auch oft das Gefühl, dass gerade so frauengeführte Agenturen sehr boutiquig bleiben, was total, meistens sind das ja wirklich sehr, sehr, sehr wertvolle Agenturen, die irgendwie super viel Expertise haben, sehr gut aufgestellt sind. Also ja, die meisten, mit denen ich da schon auch zusammengearbeitet habe, die machen da einen super Job. Aber einfach so von diesem Mindset, wir können auch irgendwie big denken und wir könnten auch mal was richtig Großes aufbauen. Das ist immer so eine relativ,
Voll.
also das, ich kann diese Argumentation gar nicht so richtig erklären, weil am Ende des Tages, ja, muss man sich ja irgendwie wohlfühlen in seinem Setup. Aber das ist immer noch so, was ich im Hinterkopf habe, um irgendwie so ein bisschen als Statement zu sagen, wir kriegen das auch hin. Das ist.
Ja, ich kann es so nachvollziehen. Ich war auch die Agentur, in der ich war, Nicole Weber Communications. Nicole hat übrigens versprochen, auch in meinen Podcast zu kommen. Mal gucken, ob das was wird. Da war es ja auch so, ne? Wir waren relativ boutiquig aufgestellt und dann kamen halt große Konzerne und dann kamen aber auch Budgets, die natürlich, wo man denkt, so, okay, geil, das will man, aber man braucht halt auch den Cashflow, um das zu handeln, ne? Und das ist zum Beispiel bei mir jetzt gerade was als Solo-Selbstständige, wo ich manchmal dann auch dran scheitere, weil ich Anfragen absagen muss, weil ich einfach den Cashflow nicht bieten kann, den auch ein großer Konzern haben möchte, ne? Mit Kampagnen umsetzen, Events gestalten und so, ne? Also das kann ich einfach nicht abbilden, ne? Und da überlege ich auch manchmal, dass ich dann denke, so, ah ja, okay, krass, ne? Da müsste man sich dann noch mal ganz anders aufstellen, wenn dann halt so Summen, die dann, ne, einfach wahnsinnig hoch sind, wenn man dann sagt, ja, kein Problem, können wir vorstrecken.
Absolut, auch dieses Thema, aber wie abhängig willst du dich auch von großen Accounts machen? Und wie viele große Accounts wird es überhaupt bei unserem Profil geben? Also im besten Fall wachsen die alle mit, ja, und werden die neuen Konzerne in 10, 20 Jahren. Das ist ja schon auch irgendwie so ein Wirtschaftsziel, dass wir uns da alle auch ja verändern und dass die auch relevant werden und bleiben. Da wollen wir sie ja auch alle unterstützen, aber es werden auch immer wieder neue Startups reinkommen, die gerade gründen. Und die will ich ja auch betreuen. So, und die will ich gar nicht, dass sie irgendwie bei uns runterfallen, weil das passiert dann auch oft, wenn so ein Startup in so eine große Agentur geht, dass eigentlich die eigentlich ganz, ganz andere Accounts pflegt. Davon kriege ich dann auch viele bei uns wieder rein, die dann sagen, ja, nee, da waren wir und ganz
Dann heißt es also, ihr lauft ja dann
geil.
mit.
Genau, ihr läuft dann mit, aber
So,
irgendwie
ne?
läuft nichts. Ne? Also
Das Ziel habt ihr nicht,
da habe ich auch
genau.
total oft Gespräche, die sagen, ja, wir waren jetzt bei XY und dann so total die renommierten Namen und aber ja, irgendwie kam nichts bei rum. Und ich sage, ja, ich kann mir irgendwie vorstellen, aber da will man halt eigentlich ja nicht rein, wenn man sagt, man will genau diese Startups unterstützen, dann kann man, also es ist aber so ein bisschen Trade-off, dann brauchst du davon ganz, ganz, ganz viele, wenn du ganz viele Leute damit beschäftigen willst, ne? Da muss dann die
Ja.
Startup-Landschaft auch noch mitwachsen, aber ja. Mal gucken, wir sind jetzt in, ja, 4, vielleicht sprechen wir noch mal ein paar Jahre, ne? Dann kann ich dir ein besseres Update geben.
Sehr gut.
Ja.
Sehr gut. Natalie, bevor wir jetzt zum Ende kommen, habe ich ja immer eine Frage bzw. eine Bitte an alle meine GästInnen, nämlich 3 Tipps für das Thema Sichtbarkeit. Und freue mich, was du jetzt da zu sagen.
Genau, also was mir immer total wichtig ist und wo ich denke, es geht nicht immer nur um die Quantität an Followern und Followerinnen, sondern es geht auch um die Qualität und es geht eben darum, dass man dich als Person versteht und weiß, wofür du stehst. Und dafür ist es total wichtig, meiner Meinung nach auch Haltung zu zeigen und auch zu sagen, das und das finde ich gut, dafür stehe ich, das unterstütze ich nicht. Und das macht ja eine Person aus, bei der du weißt, okay, die hat irgendwie Ecken und Kanten und du weißt, wen du da vor dir hast. Und du hast es eben so beschrieben mit KI und also man kann natürlich, man kann Content generieren ohne Ende und das mit einem Klick. Das wird nicht das Problem sein in den nächsten Jahren. Aber rauszustechen als Person, bei der man den Namen hört und weiß, okay, die steht für XY, das wird immer wichtiger. Und dann das Zweite und das ist eigentlich alles. Geht eigentlich in diese, also schlägt in die gleiche Kerbe, ist wirklich echte Beziehungen aufzubauen. Das heißt, es geht immer noch um Menschen, die Menschen auch mal wirklich zu treffen, sich die Zeit zu nehmen. Auch deswegen sind wir als Agentur, ist mir total wichtig, die Qualität der Arbeit, die wir liefern, weil das ist ja die Reputation. Und also da die Reputation bei echten Menschen irgendwie richtig, ja, im Blick zu behalten und dann lieber weniger, aber qualitativ hochwertigen Content, Ergebnisse und so weiter zu liefern, finde ich total wichtig, weil dann spricht sich's auch selber rum. Also wenn du einen guten Job machst, dann kriegst du die Sichtbarkeit auch eben am Tisch. Wenn die Tür zugeht und du gehst raus und jemand sagt, hey, ich empfehle XY, also diese Sichtbarkeit darf man eigentlich nicht unterschätzen, weil viele verstehen unter Sichtbarkeit LinkedIn-Followerschaft, aber eigentlich geht's,
Ja.
finde ich, viel mehr darum, wer empfiehlt dich denn, wenn die Tür zu ist? So, und wie sprechen die Leute über dich, wenn du nicht im Raum bist? Und das hilft, also da sollte man immer ehrlich, transparent und irgendwie an den Beziehungen interessiert sein und zwar wirklich daran interessiert sein. Und was ich immer wieder sehe, was mir auffällt, was ich auch versuche, unseren Gründerinnen und Gründern immer so einzupläuen, ist dieses Thema Signature Moves. Ich finde, das ist irgendwie abhanden gekommen. Und was meine ich damit? Das sind, also ich finde, dass wenn man so in die Popkultur guckt, sieht man das total häufig, ne? Also so, ob jetzt eine Taylor Swift oder, keine Ahnung, Harry Styles oder so. Also ganz viele Künstler und Künstlerinnen haben ja so ihre Looks, ihre Outfits, ihre, ja, irgendwie so ihre Signature Moves. Und dann sehe ich immer wieder so bei Gründer und Gründern, die dann so, also die darauf gar keinen Wert legen. Und ich glaube, da ist noch ganz viel Potenzial. Also Annemarie Berlin macht das ja irgendwie immer cool mit ihrem Hut. Oder es gab ja eine Zeit lang von diese, ich trage jetzt bunte Anzüge und so. Also ja, da gibt es halt individuell tausend Möglichkeiten, aber auch mal so ein bisschen zu überlegen, was ist denn so mein entweder Outfit, meine Intro bei jedem Post, meine, was weiß ich, es gibt ja tausend Sachen, die sich aber auch so fortführen, weißt du, die man auch mal durchzieht und die sich einprägen.
Glaube ich auch gar
Ja,
nicht.
das ist auch nicht
Muss
so
man mal
leicht.
checken,
Das ist gar nicht so leicht.
was andere vielleicht drüber denken oder was andere vielleicht sehen, was man selbst nicht
Ja, kann
sieht,
man sich
ne?
auch mal wirklich im Freundeskreis oder so mal rumfragen oder irgendwie denken, hey, das machst du eigentlich eh schon mal. Damit kann man, das kann man ja verstärken. Da fallen mir wirklich gute Beispiele auf. Also auch so ein Pip Klöckner, der immer da seine Weste anhat und seine Krawatte. Also man kann ja, das sind ja verschiedene Stile, die möglich sind, aber es gibt Leute, die beherrschen das sehr, sehr gut. Die tragen das auf dem Speaker-Slot und im Interview und auf ihrem Insta und so weiter. Und die merkt man sich irgendwie ganz gut. Und da, das ist, finde ich, auch nochmal so ein Tipp, der unterschätzt ist.
Ja, total, ja, oder so eine Phrase, ne?
Genau.
Wie hier so, alles wird
Ja,
gut.
genau so.
Oder
Oder
so.
so ein Opener.
Mega,
Genau.
ja, mega
Ja.
guter Tipp. Und habe ich jetzt auch in den über 50 Folgen noch
Ah,
nie
super.
gehört.
Ja, ich habe nicht alle gehört und habe mir alles rausgeschrieben. Ich nehme mir mal meine eigenen mit und wahrscheinlich sind es viele das Gleiche gesagt haben.
Ja, genau. Also es ist immer ähnlich, was ja auch super ist, ja, weil desto öfter man es hört, desto prägt es sich ein. Aber das finde ich jetzt total gut und ich muss jetzt unbedingt drüber nachdenken, was das bei mir sein
Ja, mach mal.
könnte.
Ich habe meine auch noch nicht gedacht.
Ja, hast du was?
Ich hatte eine Zeit lang immer schwarz an. Ist jetzt auch nicht wirklich irgendwie herausstechend, aber wenn man.
Datei, ein frühlingshaftes
Genau,
Hellblau.
du siehst, wie gut ich das durchziehe. Ja, das ist aber auch noch nicht ausgekoren. Also da überlege ich auch die ganze Zeit noch, was das irgendwie sein kann. Ja. Aber du weißt ja, man gibt doch immer allen anderen die besten Tipps als PR-Expertin. Und dann selbst ist man dann wieder, muss man wieder drüber
Zum
nachdenken.
Beispiel. Genau. Okay, also wenn mir bei dir was auffällt, das machen wir jetzt ab. Ja? Wenn uns gegenseitig auffällt, dann sagen wir es auf
Genau.
jeden Fall und mal gucken, was daraus
Ja,
wird.
genau, bei
Ja,
anderen sieht man es ja irgendwie immer doch besser. Also dazu tauschen wir uns
cool.
nochmal aus.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
War spannend, wahnsinnig viele wertvolle Tipps und Anstöße. Das freut mich total. Und wir packen einfach alles in die Show Notes, alle Infos zu dir, wie man dich auch vielleicht kontaktieren kann, wenn man noch eine Frage hat oder eine PR-Agentur sucht.
Beidem sehr
Das kann natürlich
gerne,
auch
ja.
sein. Und ja, wir beide sehen uns eh bald und hören uns und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt. Vielen Dank.
Vielen Dank, Henrike. Bis bald.
Das war's auch schon wieder mit einer Folge von PR-Karussell, der Podcast für Public Relations und Co. Vielen Dank fürs Zuhören und dass du dabei warst heute. Wir packen alle Links und Infos in die Shownotes zum Nachlesen. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, wenn du diesen Podcast bewertest und likest und weiterempfiehlst. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.